Guten Tag, ich begrüße alle ganz herzlich zu dieser Bibelklasse. Heute kommen wir zu Matthäus 26, ab Vers 47. Es geht um die Verhaftung des Herrn im Garten Gethsemane. Und dann geht es um den illegalen Prozess im Palast des Hohenpriesters Kaiaphas und danach um den kurzen Prozess im Sanhedrin. Darf ich bitten, Christian, du liest uns die Verse 47 bis 56.
Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, mit ihm eine große Menge mit Schwertern und Stöcken von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Der ihn aber überlieferte, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, wen ich küssen werde, der ist es, den ergreift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Dann traten sie heran und legten die Hände an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe, einer von denen, die mit Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Da spricht Jesus zu ihm, stecke dein Schwert wieder an seinen Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne, und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Wie sollten denn die Schriften erfüllt werden, dass es so geschehen muss? In jener Stunde sprach Jesus zu den Volksmengen, seid ihr ausgezogen, wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken, mich zu fangen? Täglich saß ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht gegriffen? Aber dies alles ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt werden. Da verließen ihn die Jünger alle und flohen.
Danke. Eine Frage gleich zu Beginn. In Matthäus 26 hatten wir da damals gelesen, Verse 3 bis 5, dass diese Verhaftung nicht an einem Fest stattfinden sollte. Und jetzt sind wir ausgerechnet hier am 15. Nissan. Das heißt, wirklich am Tag, da man das Passa feierte. Der Tag hatte begonnen mit Sonnenuntergang. Das war Donnerstag, Abend, Sonnenuntergang und da beginnt im Judentum bereits der Freitag, nicht erst um Mitternacht. Das war der 15. Nissan, wo man das Passahlamm essen musste. Und wir haben gesehen, wie Jesus mit seinen Jüngern das Passa im Obersaal gegessen hatte. Und danach ging er in den Garten Gethsemane. Und da kommt nun diese ganze Menge von Menschen, um ihn zu verhaften. Aber liest du uns nochmal vor, Christian, Matthäus 26, 3 bis 5.
Dann versammelten sich die hohen Priester und die Ältesten des Volkes in dem Hof des hohen Priesters, der Kaiaphas hieß, und ratschlagten miteinander, um Jesus mit List zu greifen und zu töten. Sie sagten aber, nicht an dem Fest, damit nicht ein Aufruhr unter dem Volk entstehe.
Die Strategie war klar. Nicht an einem Fest, das wäre ein Risiko, dass das Volk, das diese Verhaftung nicht billigen würde, dann einen Aufstand macht. Das wäre ganz schwierig. Aber jetzt machen sie es ja genau an diesem Tag. Warum? Der Herr Jesus hat das ausgelöst. Und zwar haben wir doch letztes Mal angeschaut, wie er mit den Jüngern das letzte Passa gefeiert hat und dabei auch das Abendmahl eingesetzt hat. Und wir haben das Passa gemäß dem jüdischen Hintergrund angeschaut und wir haben gesehen, wie der Herr Jesus zwei Stationen im normalen Ablauf der Passafeier hat er benutzt, um zu zeigen, wer sein Verräter sein würde. Und wir haben gesehen, ein Zeichen war, was hat er gemacht? Er hat gesagt, ja, sag's fertig. Wer hat in die Schüssel getaucht? Ja, er hat gesagt, wer mit mir gleichzeitig in die Schüssel eintaucht, also es ging um das Eintauchen, es konnte Petersilie sein oder Sellerie, in Weinessig eingetaucht und dann war klar, Judas, der neben ihm zu Tisch lag, hat das mit ihm zusammen gemacht, das war das Zeichen. Da hätte man ihn erkennen können. Und das war die Station Karpas, dieses Eintauchen. Und dann haben wir aber gesehen, der Herr hat, das wird neu in Johannes 13 beschrieben, hat auch nochmals gesagt, wem er den Bissen, Brotbissen. Und zwar ist das eben Korech, das ist das kleine Sandwich. Also man nimmt Matze und dazwischen Bitterkraut und etwas Charoset, also Apfelmus. Und wem er diesen Bissen gibt, der ist es. Also der Herr hat ihn mit diesen zwei Zeichen, hat er ihn offenbart. Und jetzt kam ein Zugzwang. Sofort oder nie. Weil wenn jetzt bekannt ist, wer er ist, dann ist der ganze Überraschungseffekt, das ganze Komplott, die ganze Verschwörung, die dahinter war, fliegt auf. Und Judas sah natürlich seine 30 Silberlinge dahingehen. Und der Herr sagt ihm noch, was du tust, tu es schnell. Er geht hinaus, nach Johannes 13, es war Nacht. Jetzt musste alles überstürzt gehen. Und wir werden sehen, es hat ein totales Chaos ausgelöst. Auch der Prozess sollte sofort durchgeführt werden. Aber es war ja Nacht. Und nachts darf man keinen Prozess ausführen. Ja, keinen offiziellen Prozess, hat man gedacht. Aber wir machen das privat, bis die Sonne aufgeht. Ja, wir werden also sehen, ein Chaos nach dem anderen wird da ausgelöst. Diese Richter Sanhedrin sind überhaupt nicht vorbereitet für diesen Prozess. Und es geht eins nach dem anderen geht schief. Wirklich. Und es wird ein Gesetz nach dem anderen wird gebrochen in diesem Prozess. Ein kurzer Prozess, der ein Chaos, eine Katastrophe ist. Ja, aber gehen wir der Reihe nach. Das war so Vorschau. In Vers 47 haben wir gesehen, wer kommt da, um den Herrn zu verhaften? Können wir es zusammentragen?
Judas.
Ja, der Anführer Judas, der Verräter und der Zugzwang, der hat das Ganze dann eben schnell loslegen müssen. Eigentlich hätte es nach dem Fest geschehen sollen, aber jetzt muss es geschehen, nach Ihrer Ansicht. Judas kommt und weiter.
Eine große Menge.
Ja, eine große Menge von Menschen mit Schwertern und Stöcken ausgerüstet. Und wenn man das liest auf dem jüdischen Hintergrund, merkt man, oh, das kann nicht jemand geschrieben haben, der das einfach am Schreibtisch erfunden hat. So wie die liberale Theologie meint. Die Evangelien, das sind spätere Traditionen der urchristlichen Gemeinde, die hat da Mythen gesammelt und zusammengefügt. Nein. Wenn man das liest, ist man sofort im Klaren, wie authentisch das ist. Wer war speziell mit Stöcken ausgerüstet? Ja, im Talmud, im Traktat Pesachim 57a, steht, dass die Diener der führenden Priester, dass die Stöcke hatten. Wer waren die Diener der führenden Priester? Das war die Tempelpolizei. Also es gab im Tempel ganz viele Polizisten, zum Beispiel in Johannes 7. Dort wird doch beschrieben, wie man versucht hat, den Herrn Jesus schon früher zu verhaften. Und man hat die Diener abgeschickt, um ihn zu verhaften. Und dann sind sie unverrichteter Dinge zurückgekommen und haben gesagt, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Und die Diener der führenden Priester, das sind die Tempelpolizisten. Und die hatten typischerweise Stöcke. Also, mit Schwertern und mit Stöcken. Das meint gerade diese Tempelpolizisten. Wie gesagt, sie sind ausgesandt von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Es ist so, immer wenn in der Elberfelder im Neuen Testament hohe Priester in der Mehrzahl steht, da stellt sich die Frage, ja, wie geht das? Es gab ja nur einen hohen Priester jeweils, einen amtierenden hohen Priester. Auch damals, Kaiaphas war zwar hoher Priester geworden anstelle von seinem Schwiegervater Annas, der immer noch am Leben war, aber Annas musste abdanken. Die Römer haben ihm das weggenommen, haben seinem Schwiegersohn gegeben. Beide werden hohe Priester genannt, aber der eine war eben im Amt. Und zwar nur einer und der andere eben nicht mehr im Amt. Aber der Ausdruck hohe Priester in der Mehrzahl bedeutet einfach führende Priester. Das waren noch mehr. Es gab auch ein führendes Gremium von etwa 14 leitenden Priestern unter dem hohen Priester, und die nannte man die Bulvatin, die Ratsleute. Und so einen kennen wir. Wer wird genannt? Josef von Arimathia war einer der Ratsleute. Das war nicht ein Mitglied des Sanhedrins, des obersten Gerichtshofes, sondern das war ein Mitglied dieses höchsten Priesterrates. Und die hatten im Tempel auch ein spezielles Gebäude, die Kammer der Bulvatin. Auf der Südseite des Tempels, also wenn man heute von der El-Aqsa-Moschee zum Felsendom voranschreitet, geht man über die Treppe hoch und dann ein bisschen links, da ist die Kammer der Bulvatin. Dort war dieser hohe Rat der Priester, dazu gehörte Josef von Arimathia. Also führende Priester hatten da diese ganze Menschenmenge geschickt, um den Herrn zu verhaften. Und Älteste, die Ältesten des Volkes, das waren 24 Mitglieder des Sanhedrins. So Synedrium oder Synedrion, Sanhedrin, das ist alles das Gleiche. Der oberste Gerichtshof Israels. Der bestand eben aus dem Hohenpriester, dann eine Reihe führender Priester, auch dort, und dann 24 Älteste und dann auch Schriftgelehrte, insgesamt 71 Mitglieder. Also, diese führenden Priester und die Ältesten vom Sanhedrin, die haben diese ganze Verhaftung da angeordnet. Aber wer war noch dabei? Jetzt haben wir gehört, Judas und eine Volksmenge. Wir müssen das zusammentragen. In Lukas 22, Vers 52 wird gesagt, dass auch Älteste mit dabei waren. Das wird hier nicht gesagt, aber in Lukas. Also waren auch Mitglieder des Sanhedrins, waren nicht nur solche, die das angeordnet hatten, diese Verhaftung, sondern sie gingen auch selber mit. Und weiter, führende Priester waren auch beteiligt. Ja, schlagen wir doch auf, Lukas 22, Vers 52. Liest du, Christian?
Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und Ältesten, die gegen ihn gekommen waren: Seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken? Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis.
Danke. Also da haben wir klar, dass da führende Priester da waren. Hohenpriester in der Mehrzahl, also führende Priester, waren auch unter dieser Gruppe. Dann Hauptleute, das waren also führende Leute der Tempelpolizei. levitische Tempelpolizei. Und darum sagt der Herr, seid ihr gekommen mit Schwertern und Stöcken. Das ist die Ausrüstung der Tempelpolizei. Und dann haben wir weiter gelesen, und den Ältesten. Also von diesen 24 Ältesten, die zum Sanhedrin gehörten, da kamen auch welche. Und dann in Johannes 18 erfahren wir noch mehr. Schlagen wir mal auf. Johannes 18, Vers 3, liest du.
Und als nun Judas die Schar und von den hohen Priestern und Pharisäern Diener genommen hatte, kommt er dahin mit Leuchten und Fackeln und Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr?
Ja, also da haben wir noch mehr Details. Also 18, Vers 3, nicht wahr? Judas, die Schar Soldaten und von den hohen Priestern und Pharisäern Diener erhalten. Also die Diener der hohen Priester und Pharisäer, das ist eben die Tempelpolizei. Also nicht nur die führenden Leute der Polizei, sondern auch normale Tempelwächter, die waren mit dabei. Und dann wird aber noch etwas gesagt, die Schar, Soldaten. Ja, der Ausdruck hier, meint Spera, kann im Griechischen bedeuten eine Kohorte oder ein Manipulus. Eine Kohorte, das wären, weiß das jemand, wie viele Soldaten?
600.
Wow, ja. 600 Soldaten. Ja, so viele waren ja in der Burg Antonia als Besatzungsmacht in Jerusalem stationiert, um Jerusalem römisch zu kontrollieren. Aber eben Speira kann auch bedeuten Manipulus, dann wären es 200. Aber es ist auch noch eine rechte Menge. Haben Sie das schon so vorgestellt, dass bei dieser Verhaftung mindestens 200 Soldaten da waren? Ja, und wir erfahren noch mehr in Vers 12. Von Johannes 18, liest du auch noch?
Die Schar nun und der Oberst und die Diener der Juden nahmen Jesus und banden ihn. Und sie führten ihn zuerst hin zu Hannas, denn er war Schwiegervater des Kaiphas, der jenes Jahr Hoherpriester war.
Ja, danke. Also hier sehen wir nochmals die Schar, aber da wird auch der Oberste erwähnt. Und das ist im Griechischen der Chiliarch. Ein Chiliarch ist ein hoher Offizier über 1000 Soldaten. Aber der Chiliarch in Jerusalem, der hatte nicht 1000, sondern 600 in der Burg Antonia. Also das war dieser Offizier der Burg Antonia in der Nordwestecke des Tempelbezirks. Da haben die Römer auch besonders den Tempelplatz überwacht, aber ganz Jerusalem auch. Also jetzt wird klar, das war eine Riesenabordnung von Hunderten von Leuten, die gekommen sind, um den Herrn da zu verhaften. Aber das muss alles chaotisch organisiert worden sein. Man muss sich vorstellen, Judas ging hinaus, es war Nacht. Die Jünger, die haben sie irgendwie doch nicht gecheckt. Was haben sie gedacht, warum er raus ist? Wie?
Also sie dachten, wir müssen noch etwas besorgen.
Fürs Fest oder?
Für die Armen.
Ja, das ist bis heute so. An Passa wird ganz besonders der Armen gedacht. Also auch daran merkt man sofort, wenn man den jüdischen Hintergrund sieht, wie authentisch das alles geschrieben ist. Das können nicht irgendwelche Leute, die das erfunden haben, geschrieben haben. Die Feinheiten sind so präzise, so genau, so authentisch, wie das eben war. Ja, und so sind die da organisiert worden, zu Hunderten. Aber man muss sich vorstellen, Judas ging noch bevor die Hauptmahlzeit des Passas gegessen wurde, eben nach dem Korech, nach diesem Sandwich, das gehört alles noch zur Vorspeise, ging er hinaus. Er war übrigens nicht dabei beim Abendmahl, dass das gerade klar ist. Und dann musste er zu den führenden Priestern gehen und ihnen sagen, wir müssen jetzt loslegen. Ich bin aufgedeckt worden mit zwei Zeichen. Und jetzt mussten die alles organisieren. Die mussten all die Soldaten in der Burg Antonia mobilisieren. Die mussten Tempelwache organisieren. Und ja gut, das war alles nicht so weit weg. Der Garten Gethsemane ist wo?
Am Ölberg.
Ja, am Westabhang. Also gerade gegenüber vom Tempelplatz. Gegenüber vom Osttor. Und die Burg Antonia ist auch nicht so weit. Und die Tempelwache, die war ja auch da im Tempel. Aber dass sie die Soldaten mobilisieren konnten, da mussten sie noch kurz zu Pilatus und dem sagen, du, jetzt ist es soweit. Wir kommen mit einer ganz bedeutenden Anklage. Und wir haben den Mann als Ankläger, Judas. Und musste also der Landpfleger musste das genehmigen. Und das erklärt übrigens auch, warum er schon angezogen war um 6 Uhr morgens. Nicht wahr? Wir werden später sehen, der Prozess bei Pilatus war um 6 Uhr morgens, sagt das Johannes-Evangelium. Die sechste Stunde, im Johannes-Evangelium wird ab Mitternacht gezählt, in den synoptischen, Matthäus, Markus, Lukas, wird ab Sonnenaufgang werden die Stunden gezählt. Aber sechste Stunde im Johannes-Evangelium, der Herr Jesus vor Pilatus, das war 6 Uhr morgens. Und er war angezogen. Das war alles eben in Windeseile, muss man sagen, ist das organisiert worden, aber es kam sehr chaotisch. Und in der Zwischenzeit hatte Judas noch Selbstmord begangen. Der war nicht mehr da bei Pilatus. Also ihr Hauptankläger war nicht mehr da. Und jetzt sollten sie Pilatus den Beweis liefern. Dass wirklich ein römischer Prozess gemacht werden musste. Das bringt sie in große Schwierigkeiten. Werden wir alles noch genauer anschauen. Aber auch da ein bisschen vorausschauen. Jetzt schauen wir uns das an, wie Judas vorgegangen ist. Er hat dieses Zeichen gegeben, er würde dem Herrn einen Kuss geben. Und das ist im Judentum ein Ausdruck von Wertschätzung von einem Studenten, für seinen verehrten Rabbi. Also Wertschätzung, Anerkennung seiner, kann man sagen, biblischen Autorität. Und das nimmt er, um den Herrn zu verwerfen. So wie das in den Psalmen steht, können wir kurz mal aufschlagen. Prophezeit in Psalm. Zuerst schlagen wir auf 41. Da hört man die Stimme des Messias in Vers 10.
Selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben.
Danke. Also, bei dir steht, der mein Freund war, ja? Das ist gut, selbst Deutsch. Wie?
Selbst mein Freund.
Selbst mein Freund. Sogar der Mann meines Friedens, ganz wörtlich. Aber der Mann meines Friedens, das ist mein Freund. Das ist schon richtig. Aber wörtlich, der Mann meines Friedens. Auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Man ist da am Gehen, Leute vorne, Leute hinten und plötzlich der vorne schlägt mit seiner Ferse nach hinten aus. So hinterhältig, ja? Das erwartet man ja nicht. Und genau so hat das gemacht, seine Ferse gegen mich erhoben. Und der Jesus sagt, das war mein Freund. Und was sagt er hier, als Judas kommt?
Freund.
Freund, wozu bist du gekommen? Und der Herr sagt, eben, mein Freund, der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute. In Johannes 12 erfahren wir, dass Judas die Kasse trug. Die Kasse der Reisegruppe. Der Herr war ja unterwegs mit den 12 Jüngern. Es waren auch gewisse Frauen waren mit dabei, die in Lukas 8 erwähnt werden. Und auf diese Reisegruppe, die zusammen durchs Land ging, die hatte eine gemeinsame Kasse. Und diese Kasse hat der Herr ausgerechnet Judas anvertraut. Also alles, was irgendwie mit Verantwortung zu tun hat, die der Herr uns gibt, das ist Testmaterial. Ob wir treu sind. Und so wurde Judas getestet. Der Mann, auf den ich vertraute. Aber er hat Geld gestohlen, lesen wir in Johannes 12. Immer wieder Geld rausgenommen. Der mein Brot aß. Ja, das war der Korech. Die Matze mit Bitterkraut und Charoset, also dem Apfelmus, hat die Verse gegen mich erhoben. Und so, eben auf so üble Art, er kommt, das Zeichen ist die Wertschätzung für das, was er gelernt hat in den 3 Jahren, in denen der Herr öffentlich gepredigt und eben seine Jünger geformt und auch die Jüngerinnen geformt und ausgebildet hat. Und jetzt kommt er auf diese Art. Aber man hat ja schon viel gehört von dem Judas Kuss, aber hat man auch schon mal was gehört von dem Judas Gruß? Ja, er sagt da in Vers 49, sei gegrüßt, Rabbi. Und was steht da auf Griechisch, sei gegrüßt?
Chaire.
Chaire. Und das heißt ganz wörtlich?
Sei gegrüßt.
Nein, eben nicht wörtlich, aber es hat den Sinn. Es ist korrekt, wenn du es so übersetzt. Freue dich. Ja. Der griechische Gruß ist, freue dich. Und natürlich hat er da nicht griechisch gesprochen mit dem Herrn. Nicht wahr? Die Evangelisten mussten ja übersetzen. In Jerusalem hat man hauptsächlich hebräisch gesprochen. Da hat er gesagt, Shalom, Rabbi. Und Shalom heißt eben nicht nur Friede, es heißt Friede, es heißt auch Wohlergehen und wie?
Liebe.
Ja, es ist auch drin enthalten, aber eben es ist wirklich das Gute, das gewünscht wird, das Wohlergehen, das eben auch mit Freude zusammenhängt. Angesichts von Golgatha sagt er, freue dich. Furchtbar. Und wir haben jetzt Psalm 41 angeschaut. Wir sollten noch dazu lesen, Psalm 55. Noch ein messianischer Psalm. Und da hört man die Stimme des Messias in Vers 13.
Denn nicht ein Feind höhnt mich, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser hat groß getan gegen mich, sonst würde ich mich vor ihm verbergen. Sondern du, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter, die wir die Süße der Gemeinschaft miteinander erlebten, ins Haus Gottes gingen, in festlicher Unruhe.
Danke, bis dahin. Also, auch da sagt der Messias über den Verräter, das war nicht mein Feind. Aber was er gemacht hat, das war Hohn. Dieser Judas Kuss und dieser Judas Gruß. Und er hat groß getan gegen ihn. Und eben wäre das ein Feind gewesen, der Herr hätte sich verstecken können. Es ist ja so, der Garten Gethsemane ist strategisch gut gelegen. Am Westabhang des Ölberges, man muss also nur ein bisschen hochgehen auf die Bergkuppe und genau dort ist die Wetterscheide. Da, nach Westen, ist das fruchtbare Land, nach Osten ist die Wüste. Und dort vom Ölberg hätte man sofort fliehen können in die Wüste, in die vielen Höhlen und sich in Sicherheit bringen können. Aber der Herr ist nicht gegangen. Er war in Gethsemane, aber ist dort geblieben, hat sich verhaften lassen. Wir haben das letztes Mal schon gesehen, als der Umsturz kam mit Absalom. Der Sohn hat seinen Vater gestürzt David ging barfuß mit verhülltem Haupt die Anhöhe des Ölbergs empor. 2. Samuel 15. Und er weinte und dann ging er vom Ölberg in die Wüste. Er hat sich in Sicherheit gebracht. Aber der Herr, der Sohn Davids, ging nicht in die Wüste. Aber der Herr sagt eben, wäre das mein Hasser gewesen, hätte ich, dann wäre das viel besser zu ertragen gewesen. Aber das war nicht mein Feind. Und ich hätte mich ja verstecken können, sondern du, ein Mensch wie ich, mein Freund und mein Vertrauter. Wieder, wozu bist du gekommen, Freund? Vertrauter, der die Kasse bekommen hat. Und dann wird noch gesagt, die wir vertrauten Umgang miteinander pflegten, ins Haus Gottes gingen mit der Menge. Der Herr ist zu all den obligatorischen Festen, und auch noch mehr, mit den Jüngern nach Jerusalem gegangen. Zum Passafest, wiederholt, und zum Pfingstfest, zum Wochenfest, Sukkot, sogar Chanukka, das gerade jetzt in diesen Tagen war, das Lichterfest, das jüdische, in Johannes 10. Dort sehen wir den Herrn Jesus im Tempel, in der Säulenhalle Salomos, genau zur Zeit der Tempelweihe, also Chanukka-Fest im Dezember. Und der Herr ist also mit den Jüngern immer wieder dahin gegangen und er ist immer wieder über diese Treppe, die man ja ausgegraben hat, am Südende des Tempelplatzes, die Treppen, die aus dem natürlichen Felsen herausgeschlagen worden sind, hin zur schönen Pforte, da ist der Herr immer wieder mit der Volksmenge und mit den Jüngern hingegangen. Die wir vertrauten Umgang miteinander pflegten, ins Haus Gottes gingen mit der Menge. Und da hat sich einer so gegen den Herrn gewendet. Ja, und das war eben das Zeichen, das bekannt war, und sie haben dann die Hände an den Herrn gelegt. Und wenn da steht, lesen wir nochmals Vers 50, B, dann.
Dann traten sie heran und legten die Hände an Jesus und ergriffen ihn.
Ja, die Hände, die haben ihn richtig berührt. Und von diesen Händen hat der Herr gerade vorher noch gesprochen im Garten Gethsemane. Lies noch Vers 45 dazu.
Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen, so schlaft denn fort und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert.
Sünderhände. Und der Herr hat sich von diesen Sünderhänden berühren lassen. Und dann lesen wir, dass Petrus zum Schwert greift. Vers 51. Und er hat sich schon was überlegt dabei. Das war nicht nur einfach blinde Emotion, die Petrus sehr nahe lagen. Ja? So wie wir seinen Charakter sehen, sein natürlicher Charakter, der aber dann vom Herrn geformt wurde im Laufe der Zeit. Aber es ist nicht nur einfach Affekt, der hätte nämlich auch dem Chiliachen das Ohr abhauen können. Aber dann hätte er nicht mehr lange gelebt. Er hätte auch einem der Tempelpolizisten das Ohr abhauen können. Aber er hat dem Diener, das ist das Wort Dulos, also dem Sklaven, das ist nicht ein Tempelpolizist. Das war so ein Hausbeamter, der auch noch eben war. Wir haben ja aufgezählt, wer gehörte alles zu dieser Gruppe der Verhaftenden. Da gehörte eben auch dieser noch dazu. Dem hat er das Ohr abgehauen. Und wenn wir denken, dass der Petrus noch kurz vorher dem Herrn versprochen hat, wenn alle sich an dir ärgern werden, ich werde mich nicht ärgern und ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Ja, da ist er ein Risiko eingegangen. Das hätte sein Leben kosten können. Wie hieß der Mann übrigens? Wieso heißt du das? Das steht ja gar nicht da.
An einer anderen Stelle halt.
Ja, wo?
Johannes war da.
Ja, genau. Ist alles richtig. Johannes. Und wieso wusste Johannes, wie der heißt? Im Johannesevangelium erfahren wir, dass der Jünger, den Jesus liebte, damit bezeichnet er sich selbst, war dem hohen Priester bekannt. Das heißt also, Johannes, bei ihm war eine direkte Beziehung zur hohen Priesterfamilie. Und darum wusste er auch, wie der heißt. Und im Johannesevangelium schreibt er sogar den Eigennamen. Ja, das sind so feine Details, nicht wahr? Und der Herr macht ihm klar, dass seine Jünger, seine Nachfolger, die haben keinen Auftrag mit dem Schwert. Das heißt nicht, dass niemand einen Auftrag hat mit dem Schwert. In Römer 13, können wir kurz aufschlagen, da geht es um den Staat, die Obrigkeit. Und da wird im Neuen Testament Folgendes gesagt, dass die Obrigkeit eben von Gott verordnet und eingesetzt ist. Und liest du, Christian, ab Vers 2.
Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut.
Danke. Also hier wird klar gesagt, Neues Testament nicht, dass der Staat das Schwert hat. Der Staat hat ein Gewaltmonopol. Und das ist die biblische Grundlage für die Polizei. Ich musste einmal einen Vortrag halten für eine Polizeivereinigung in Deutschland. Man findet das auf dem Internet. Und die wollten eben so von der Schrift her ihre Arbeit beleuchtet haben. Das habe ich dann gemacht, was die Bibel über Polizei sagt. Und erstaunlich viel. Denkt man gar nicht. Man muss einfach nicht in der Konkordanz unter Polizei suchen. Aber es gibt eine biblische Grundlage für die Polizei und das Gewaltmonopol des Staates und damit auch für die Armee. Und dann aber eine ganz klare Anordnung, dass die Gemeinde eben nicht eine solche Gewaltbefähigung hat. Schlagen wir auf, Epheser 6, Vers 12.
Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt.
Ja, also da wird ganz klar gesagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Darum darf die Gemeinde und hätte in der Kirchengeschichte die Christenheit nie zum Schwert greifen dürfen. Das sind ganz klare biblische Aussagen. Der Staat hat die Aufgabe, die Bürger zu schützen. Er muss uns vor Kriminellen schützen. Das ist die Aufgabe der Polizei, unter anderem. Und die Armee muss das Volk schützen. Vor kurzem hat mir eine Jüdin aus Deutschland geschrieben, sie hatte Mühe mit ihrem Volk in Israel. Wie kann das sein, dass da die Armee kämpft? Und da muss man erklären, ja, das darf man nicht vermischen. Die Gemeinde hat kein Gewaltmonopol. Überhaupt nicht. Und darum sagt der Herr, dass Petrus das Schwert sofort wieder zurückstecken soll. Aber der Staat hat das sehr wohl und muss die Bürger schützen. Sonst hätten wir weltweit das totale Chaos. Und diese biblischen Belehrungen, die helfen uns, die Dinge einordnen zu können. Ja?
Aber wie müssen wir jetzt zum Beispiel, du hast jetzt das Beispiel von dieser Jüdin
erwähnt.
Meine Frage ist jetzt einfach auch, wie sollten wir als Christen gerade zu einem solchen Konflikt jetzt wie da Israel jetzt in Gaza angreift. Wie sollen wir als Christen da uns verhalten? Sollen wir da pro Israel oder als Gemeinde?
Ja, also wir müssen nicht in den Krieg ziehen.
Nein.
Und ich habe mir das als junger Mensch vorher überlegt. Einmal hat mir ein Bruder, als ich ein Teenager war, erzählt, ja, das war so im Zweiten Weltkrieg, da gab es Exekutionen. Ja, bei Landesverrat. Und in der Schweiz. Und dann hat einer sich da weigern wollen, ein Soldat. Und da hat der Vorgesetzte gesagt, das hätten Sie sich früher überlegen sollen. Sie schießen. Und da haben wir überlegt, dann muss man das also vorher überlegen. Und darum habe ich dann ein Gesuch gemacht, ich möchte den Armeedienst leisten ohne Waffe. Für mich. Aber eben, die Bibel sagt ganz klar, dass der Staat das Schwert hat. Aber soll ich das tragen? Ich habe gesagt, nein, das ist nicht meine Aufgabe. Also habe ich da Empfehlungsbriefe bekommen von einem Major aus der Armee, der mein Biologielehrer war, ein Evolutionist, mit dem ich mich aber gut verstand. Und dann habe ich von einem Seelsorger noch einen Empfehlungsbrief bekommen und da musste ich antreten und da einem Offizier gegenüber meine Überzeugung darlegen. Und das war dann so eingerichtet, ich musste nach der Sportabsolvierung in Unterhosen antreten. Also ich war nicht von Hamas. Aber so war's. Und die da in voller Montur, ja, wie ein richtiger Offizier gekleidet ist. Und dann musste ich begründen, warum ich das nicht will. Und dann haben sie mich versucht, da ja, zu motivieren. Und sie sagen, nein, das geht nicht. Und dann haben sie gesagt, er ist zu leicht. Er soll also noch ein bisschen zunehmen, in 2 Jahren wieder. Ja gut, aber das war eben gerade so Studentenzeit und ich hatte einfach nicht Hunger. Das war nicht, ich war nicht gefährdet für Anorexie oder so, aber einfach nicht so Hunger. Und ich habe, glaube ich, 2 Kilo zugenommen. Und dann wurde ich in eine Truppe versetzt, die ohne Waffen nur im Kriegsfall eingesetzt wird. Und da musste ich auch keinen Armeedienst leisten. Aber das war nicht meine Absicht, einfach zu kneifen. Ich wollte einfach machen, was erwartet wird, aber ohne Waffe. Das haben wir also so vorher überlegt, wie ich das für mich mache. Aber eben, das Wort macht klar, es gibt die staatliche Gewalt und die muss es geben. Und jetzt eine Frage. Ich bin jetzt nicht einmal ausgewichen. Ich habe nur einen Exkurs gemacht. Also, wir müssen sehen, das Volk Israel ist auch heute noch der Augapfel Gottes. Und wer den Augapfel Gottes antastet, der bringt automatisch Fluch über sich. Und wir haben das gesehen in der ganzen Geschichte Israels. Jedes Mal, wenn die feindlichen Nationen Israel versuchten anzutasten, haben die eine Katastrophe erlebt. Ob das 1948 war oder im Annutzungskrieg 1956, dann Sechstagekrieg 1967, Yom Kippur 1973 und immer, auch wenn Hezbollah Krieg führte, wenn Hamas Krieg führte, es war immer eine Katastrophe. Und da müssen wir als Gemeinde sehen, ja, das ist gültig, was Gott zu Abraham gesagt hat, in 1. Mose 12, können wir kurz aufschlagen. Da hat Gott Abraham als Stammvater Israels gesagt in Vers 2, Christian,
und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde.
Ja, also ich habe das nur angetönt 1948 bis 2023, aber wir könnten beginnen mit Ägypten, 1606 vor Christus. Und durch die ganze Geschichte ständig hat sich das erfüllt. Wer Israel antastet, tastet den Augapfel Gottes an, wie das in Sacharja 2 gesagt wird, und bringt eine furchtbare Katastrophe über sich. Und so müssen wir sehen, auch was jetzt geschehen ist, es ist ein Gericht Gottes über die, die Israel antasten. Ob Israel im Glauben steht, wie das in der Zukunft sein wird, oder nicht, es ist klar, Sacharja 2, das ist der Augapfel Gottes, das geht nicht. Ja, also eine Teilantwort, Carlo. Sonst müssen wir noch eine Stunde dazu haben. Gut, gehen wir weiter in Matthäus 26. Ich möchte noch etwas reinbringen, bevor wir Pause machen. Also der Herr will nicht, dass seine Jünger eben zum Schwert greifen. Zum wörtlichen Schwert nur das Schwert des Geistes, wie die Bibel genannt wird in Epheser 6, wo aber betont wird, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und dann sagt der Herr in Vers 53, liest nochmals, Christian.
Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Wie sollten denn die Schriften erfüllt werden, dass es so geschehen muss?
Jawohl, also der Herr hätte ja das sofort ändern können. Die ganze Situation, seine Verhaftung. Eine Legion ist ungefähr 6.000 ungefähr. Und dann 12 Legionen wären also ungefähr 72.000 Engel. Aber der Herr hat diese Abordnung nicht verlangt, sondern weist darauf hin, dass die Heilige Schrift erfüllt werden muss, weil Gott eben vorausgesagt hat, der Messias muss kommen und er muss für unsere Sünden sterben, nach Jesaja 53. Und darum ist der Herr nicht geflohen in die Wüste, wie König David. Und er hat hier nicht diese Engel aufgeboten, sondern er hat sich von diesen Sünderhänden verhaften lassen. Und dann noch Vers 55 noch einmal.
In jeder Stunde sprach Jesus zu den Volksmengen, seid ihr ausgezogen, wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken mich zu fangen? Täglich saß ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber dies alles ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt werden. Da verließen ihn die Jünger alle und flohen.
Jawohl. Warum sagt der Herr das? Ich saß bei euch täglich im Tempel. Damit wollte er sagen, es ist öffentlich bekannt, was ich gelehrt habe. Aber ihr macht das alles als eine Verschwörung. Also, dann müssten sie auch die Sache öffentlich machen, sodass nämlich auch alle, die das miterlebt haben, sagen könnten, nein, das stimmt gar nicht, das ist eine ungerechte Verhaftung, überhaupt nicht berechtigt. Aber der Herr sagt, ich habe es öffentlich gemacht. Alle wissen, was ich gelehrt habe. Und ich war bei euch. Und jetzt kommt ihr so in einer übereilten Aktion, die auf Verschwörung aufgebaut war. Und der Herr sagt, aber es muss jetzt so kommen, das erfüllt die Schriften. Und dann mussten sie darüber nachdenken, die kannten ja die Stellen auch. Jesaja 53, Psalm 22. Und im rabbinischen Judentum hat man das ja auf den Messias gedeutet. Und die mussten ja genau erkennen, das ist ja genau die Situation. Und Jesaja 53 sagt, als wir ihn sahen, da hat er kein Ansehen, dass wir seine Begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Und jetzt machen sie das genau. Und der Herr sagt ihnen das nochmals. Er sagt, die Schriften müssen erfüllt werden. Und die konnten nachdenken, ja, das machen wir genau. Genau das, aber als Feinde des Messias. Nun, das war auch wieder eine Chance, dass der Herr ihnen das hier gesagt hat. Bald werden wir sehen, wie der Herr dann beginnt zu schweigen. Der Herr wusste, wann er reden muss und wann er schweigen muss. Und das müssen wir auch lernen. Das ist nicht einfach. Aber eben, wir können von dem Herrn Jesus so viel lernen, in welcher Situation er wie gehandelt hat. Und können das doch auf unsere ähnlichen Situationen übertragen. Übrigens, wieso lesen wir das immer wieder nochmals? Christian hat das ja sowieso alles am Anfang gelesen. Ja gut, am Anfang muss man mal in der Übersicht den Text hören. Und dann gehen wir Punkt für Punkt durch. Und dann fallen einem die Dinge auf, die vorhin noch nicht aufgefallen waren. Und es ist wirklich ein Tipp, ich mache das oft, dass ich ein Kapitel immer wieder lese. Und zwar an mehreren Tagen das Gleiche. Und ständig entdecke ich neue Dinge. Und so kann man es richtig aneignen. Manchmal kann man erleben, man liest etwas und nachher weiß man gar nicht, was man gelesen hat. Aber das ist gar nicht so ungewöhnlich. Nochmals lesen. Und eben auch die Struktur, zum Beispiel Anzeichen in der Bibel, das hilft, um auch gedanklich die Sache besser erfassen zu können. Ja, gehen wir doch noch weiter. Jetzt lesen wir noch Vers 57, 58.
Ich habe noch eine Frage zu Vers 56. Da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Ist das die Erfüllung von Psalm 88, Vers 19? Kann das sein? Ich habe hier die Fußnote,
ja,
oder die Parallelstelle.
Natürlich, das ist ein messianischer Psalm. Und dort klagt der Messias eben, wie seine Nahen fern sind. Das meinst du, ja?
Ja, du hast mir entfremdet.
Ja, warte, wir schlagen das gerade auf. Ah. Was man sieht, geht viel besser rein, als was man nur schnell hört. 88.
Vers 19.
Übrigens, der Psalm 88 wird am Anfang musikalisch so umschrieben, ein Psalmlied von den Söhnen Korahs, dem Vorsänger nach Machalat Leanot. Das heißt, man muss es mit gedämpfter Stimme vortragen, in schwermütiger Weise singen. Und da werden die Leiden des Herrn am Kreuz ganz eindrücklich beschrieben. Und jetzt, was wolltest du? Vers 19.
Vers 19.
Ja.
Du hast mir entfremdet, Freund und Nachbarn. Meine Bekannten sind Finsternis.
Ja. Elbefelder CSV hat Freund und Genossen. Und das passt genau auf die Jünger. Ja, die sind da geflohen. Also vorher war Petrus irgendwie noch mutig. Wirklich. Also mutig, sich völlig dem Herrn hinzugeben. Und dann war es doch zu viel. Sind sie geflohen. Aber wir werden sehen, der wird dann plötzlich doch noch mutig wieder. Weil später kommt er doch in den Vorhof des Hohenpriesters Kaiaphas. Aber das werden wir nachher anschauen. Das hat eine besondere Bewandtnis. Also der Herr wird völlig alleingelassen. Der Herr hat also Einsamkeit erlebt. Und darum versteht er auch alle, die einsam sind. Und Einsamkeit, wo man Freunde, nachdem man Freunde verloren hat, ist nicht das Gleiche. Es gibt Leute, die sind einsam, weil sie auch nie Freunde hatten. Schrecklich. Aber es gibt auch Einsamkeit, dass man eben Freunde verliert. Ich habe gerade gestern gesprochen mit einer Frau, die das ganze Leben in der Charismatik war, und dann kam sie zur Bekehrung. Die war nicht bekehrt. Und hat sich bekehrt und habe gesagt, ja, und jetzt, wie ist das so? Gibt es viele Anfechtungen? Ja. Ja, ständig, immer noch. Ja. Ja, was? Ich habe meine Freunde verloren. Ja, also, das ist etwas, was der Herr aber selber erlebt hat. Alle die, mit denen er so eng verbunden war, plötzlich weggeflohen. Und er muss allein weiter. Und dann gehen sie zu Kaiaphas, dem Hohenpriester. Und da waren die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt. Das sind also Mitglieder des Sanhedrins. Machen wir Pause und fahren da gleich weiter. 20 Minuten.